ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Zwischen Vulkanausbrüchen und Popkultur, so ist unser heutiges Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt überschrieben. Wir sind in Island, auf Island muss man genauer sagen, und wir sind dort nicht alleine. Denn Island erweist sich derzeit als Touristenmagnet mit einer Anziehungskraft, die die Insel und die Menschen auf ihr immer mehr überfordert. Auch darüber wollen wir gleich einmal reden. Ansonsten natürlich über die Vulkane, über die Popmusik und auch über die Nation Island und deren Unabhängigkeit von Dänemark. Wir reden mit Max Marian Unger. Hallo Max.
Hallo Udo.
Max, war es dein erstes Mal auf Island?
Ja, tatsächlich. Nachdem ich jetzt einige Male auch auf den Färöer-Inseln war, die nicht so weit weg sind, habe ich mich sehr gefreut, dass das dieses Mal geklappt hat. Und besonders hat mich gefreut, weil ich schon lange Fan von der Band Sigur Rós bin, die wir gerade am Anfang gehört haben, dass ich sogar deren Sänger interviewen konnte, was wir später noch hören.
Das hören wir später noch. Und dich haben wir auch schon mal von den Färöern gehört, übrigens nicht. Müssen wir auch mal kurz erwähnen. Max, die Insel Island wird von Touristen fast überlaufen, habe ich eben schon mal erwähnt. Ist das auch dein Eindruck gewesen?
Ja, mein Eindruck war auf jeden Fall, da ich hauptsächlich in der Hauptstadtregion unterwegs war, dass das da alles ziemlich geballt ist. Gleichzeitig war mein Eindruck, dass es sich außerhalb dann doch etwas zerstreut. Gleichzeitig ist es so, dass Island ja nur knapp 400.000 Einwohner hat und knapp 5-mal so viele Touristen besuchen die Insel jährlich. Und das belastet viele Einheimische und da wird gerade geguckt, wie neu damit umgegangen werden kann.
Es gibt ja auch eine ganze Menge, was auf Island attraktiv ist. Die Vulkane und Geysire sind ja sowas wie das Hauptmerkmal der Insel. Wir hören ja gleich davon. Kommen denn die meisten Reisenden genau deswegen?
So war mein Eindruck. Tatsächlich sind Vulkane, Geysire, Baden in heißen Quellen, Wasserfälle total wichtig. Und vielleicht noch als Ergänzung die Folklore im Sinne von die isländischen Ringtänze, die Menschen dann doch nach Island bringt.
Bist du denn so einer von diesen Vulkanfans, die jedem glühenden Lavastrom folgen?
Ja, ich bin tatsächlich schon sehr fasziniert davon, gerade nachdem ich einmal einen Ausbruch des Ätnas auf Sizilien ziemlich nah erleben konnte, habe ich jetzt gleichzeitig auf Island sehr eindrücklich die Kehrseite eines Ausbruchs erlebt, also welches Leid das für die Menschen dort bedeuten kann.
Du meinst, wenn die Lava alles zudeckt?
Genau.
Wir nähern uns jetzt mit Max Marian Unger dem vulkanischen Ursprung Islands und natürlich der Lava.
Der Weg führt durch raues, steiniges Flachland. Bizarre Gesteinsformationen in dunklen Grautönen. Auf der rechten Seite schiebt sich der Nordatlantik gegen die schroffe Küste. Schon von Weitem ist der Kontrollpunkt zu sehen. Eine Schranke, ein Sicherheitsbeamter tritt aus einem Container.
Hey.
You need to stay over here, the police will come and pick you guys up.
Yeah, perfect. Okay, thank you.
Allein darf man ab hier nicht weiterfahren. Ein Polizeiwagen kommt als Eskorte und so geht es weiter durch die öde Gesteinslandschaft, die langsam ansteigt. Dann, unvermittelt hinter einer Kurve, eine schmale Straße hinab, die wie ein dünner Steg durch ein dampfendes Meer führt. Riesige, ineinander verschobene, schwarze Gesteinsschollen. Es dampft aus jeder Öffnung und Hitze flimmert durch den ansonsten kühlen Vormittag. Im Hintergrund werden die Berge höher, eine schmale Rauchsäule steigt dort in den Himmel. Johan Skulason hält das Auto an, steigt aus und blickt auf die Szene. Ein Hubschrauber kreist am Himmel, riesige Baustellenfahrzeuge fahren staubaufwirbelnd hin und her. Der 45-jährige Polizeichef schaut prüfend darüber.
Von hier aus sehen wir die Stadt direkt unter uns. Und das sind die aufgeschütteten Mauern, um den Lavastrom von der Stadt wegzuleiten. Und die neue Zufahrtsstraße, auf der wir gerade stehen, wird direkt auf die frische Lava draufgebaut. Und da sieht man schwarzen Rauch aufsteigen. Das ist die Eruptionsseite. Die Lava kommt noch immer von dort, hier gerade herunter. Die Menschen in der Stadt mussten schon mehrmals evakuiert werden. Und jetzt gibt es nur noch sehr wenige, die dort übernachten wollen. Die Stadt ist fast leer. So the town is almost empty.
60 Kilometer weiter nördlich, in der Hauptstadt Reykjavik, kommt Matthew James Roberts, etwas gestresst aus einer Konferenz. Er setzt sich, öffnet über den Computer eine Karte an der Wand. Darauf zu sehen, die Küste südlich von Reykjavik. Mit Umkreisungen unmittelbar um eine Kleinstadt direkt am Meer, an der Südwestspitze Islands. Roberts deutet darauf.
We see clear signs of magma accumulating.
Wir sehen deutliche Anzeichen dafür, dass sich Magma in einer Tiefe von etwa 4 bis 5 Kilometer unter der Oberfläche ansammelt. Die Zuflussrate beträgt etwa 4,5 Kubikmeter pro Sekunde. Das hört sich nicht viel an, das ist etwa die Kapazität eines kleinen Lastwagens. Aber es passiert ohne Pause, 24 Stunden am Tag und bereits seit mehreren Wochen. Und das ist aktuell das Besondere. Es kann jeden Moment, innerhalb weniger Tage oder in höchstens einigen Wochen zur nächsten Eruption kommen. Vor 100 Jahren gab es Ausbrüche nur etwa alle 3 bis 4 Jahre. Wir können versuchen, Schutzmauern zu errichten, aber im Großen und Ganzen haben wir keine Kontrolle darüber, wie sich das Ganze entwickelt.
Roberts, studierter Gletscherforscher, ist Chef des Isländischen Meteorologischen Institutes. Neben Wettervorhersagen und Klimaforschung überwachen und bewerten er und sein Team sämtliche Naturgefahren, die in Island passieren können. In Echtzeit. Seit Anfang des Jahres besonders den Vulkanausbruch in Grindavik, einer kleinen Hafenstadt auf der Reykjanes-Halbinsel am Südwestzipfel des Landes. Roberts Kollege Thorvaldur Thordarson sitzt 5 Busminuten entfernt in der Universität von Island. Genauer in der Fakultät für Geowissenschaften. Der 66-jährige Professor und Expeditionsleiter ist der Vulkanologe des Landes. Er kommt gerade von einem Vortrag zurück in sein Büro. An der Wand Poster ausbrechender Vulkane. Von 140 Vulkanen Islands sind heute noch 30 aktiv.
Island existiert aufgrund vulkanischer Aktivität. Vor etwa 25 Millionen Jahren begann sich das Land durch Vulkanausbrüche zu bilden und aus dem Meer zu erheben. Durch Zehntausende von Vulkanausbrüchen, bei denen sich eine Lavaschicht über die vorherige legte, hat sich ein sehr großes Bergplateau gebildet, ein Hochlandplateau, das heute Island ist. Wenn du südlich von der Insel auf dem Meeresboden stehen würdest, hättest du ein riesiges Bergmassiv vor dir, das sich mehr als 4000 Meter über dich erhebt, mit einer Länge von etwa 600 bis 700 Kilometern. Das ist eine Menge Berg.
In Grindavik hat Polizeichef Johan Skulason seine Kontrollfahrt fortgesetzt. Er steht jetzt 20 Meter von einer Lavazunge entfernt, die sich zwischen eine Reihe von Wohnhäusern geschoben hat. Ringsum tiefe Krater am Erdboden. Angespannt deutet der Beamte darauf.
Es gab eine, die die Schutzmauern durchbrochen hat. Sie endete hier und verschluckte 2 Häuser. Und hier drüben kann man sehen, wie die Erde aufreißt. Es ist extrem für mich und ich denke für jeden. Glücklicherweise hat die Lava hier gestoppt. Sie hätte weiterfließen können. Wir haben keine Kontrolle darüber.
Ein Pickup fährt an Skulason vorbei. Auf der Ladefläche die beschädigte Einrichtung eines Hauses. Er hält 200 Meter weiter auf dem Schrottplatz der Stadt. Gunni Gunnlaugsdottir steigt ab, wischt sich den Schweiß aus der Stirn und schaut auf ihren Besitz. Die 40-Jährige lächelt traurig. Im Hintergrund steigt unablässig die schwarze Rauchsäule aus dem Krater in den blauen Himmel.
So, I'm currently just cleaning out the house.
Wir räumen gerade das Haus aus. Wir wissen nicht, wann oder ob wir zurückziehen können. Ich habe der Regierung meine Wohnung verkauft, damit ich Geld bekomme, um mir irgendwo etwas Neues aufbauen zu können. Denn ich habe ein Kind in der ersten Klasse. Natürlich trauere ich. Ich habe hier fast 27 Jahre gelebt. Das war meine Stadt. Jetzt gibt es keinen Laden mehr, keine Schule. Ich war nicht darauf vorbereitet. Und ich werde wahrscheinlich nie wieder einen Vulkan sehen wollen. Ich erkenne nichts Magisches mehr daran.
Now, I probably never want to see a volcano again. I don't think it's like magical.
Im Labor der Fakultät für Geowissenschaften ist frisch eine Lieferung aus Grindavik angekommen. Thor Thordarson packt Lavasteine aus, die in Grindavik gesammelt wurden, um weiter erforschen zu können, wie Plattentektonik und Vulkanausbrüche zusammenhängen, an welchem besonderen Scheidepunkt sie gerade stehen, aber auch welche guten Seiten ein Vulkanausbruch haben kann.
The volcanic activity on the Reykjanes Peninsula is episodic, so you have these eruption periods.
Die vulkanische Aktivität auf der Halbinsel Reykjanes ist episodisch. Es gibt Eruptionsperioden, die 300 bis 400 Jahre lang sind. Eine solche Zeitspanne hat 2020 erst begonnen und bis zur nächsten gibt es dann eine Ruhephase von 800 Jahren. Der größte positive Effekt von Vulkanausbrüchen ist, dass sie unsere Ozeane und unsere Atmosphäre wieder auffüllen und so helfen, das Leben auf der Erde zu erhalten. Nach aktuellen Modellen ist im Erdinneren die Wassermenge von 7 Ozeanen gespeichert, also genauso viel wie auf der Erdoberfläche. Und ein Teil dieses Wassers wird bei Vulkanausbrüchen aus dem Erdinneren entnommen und in die Atmosphäre abgegeben. Natürlich ist die Erfahrung eines Ausbruchs für viele katastrophal und es kann sehr schwer sein, sich davon zu erholen. Aber ich denke, wenn die Menschen die Möglichkeit hatten, etwas Abstand zu gewinnen, dann erkennen sie, dass es Teil der Natur und unseres Lebens ist. Dass die Natur gibt und die Natur nimmt. Und es gibt nicht viel, was wir daran ändern können, außer vielleicht zu lernen, mit ihr zu leben.
Not much we can do about it, except maybe learn to live with it.
Island liegt weit draußen im Nordatlantik. Max, spürt man das so etwas wie Einsamkeit? Es sind ja auch nur etwa 380.000 Isländerinnen und Isländer, hast du vorhin auch schon mal erwähnt.
Also tatsächlich gibt es so ein Erlebnis von Einsamkeit natürlich draußen in der Natur. Gleichzeitig in der Hauptstadtregion gibt es viele Fremdsprachen, also neben dem Isländischen und dem Englischen, was so eine Art zweite Landessprache geworden ist. Hörst du alle Fremdsprachen in Island, wenn du da unterwegs bist, gerade in Reykjavik, in der Hauptstadt. Allgemein gesprochen ist also Island höchstens auf der Karte einsam im Nordatlantik, ansonsten mit allem weltweit vernetzt.
Wie war denn dein Kontakt zu den Menschen dort, also zu den Isländerinnen und Isländern in und außerhalb Reykjaviks? Einfach oder war es so eher nordisch reserviert?
Natürlich, so aus unserer Sicht gesprochen, sind die Gemüter vieler schon etwas kühler und gleichzeitig mag ich sehr, dass die Menschen sich dort duzen, also permanent beim Vornamen nennen und das macht natürlich etwas mit der Stimmung insgesamt, die dann auch auf Menschen, die von außen kommen, überschwappt.
Das heißt, du warst der Max und das hat gut getan.
Das war sehr entspannt, ja.
Eine kleine Insel, Island, mit einer ziemlich regen und ja auch bekannten Kulturszene. Was zeichnet die aus?
Also vor allen Dingen Diversität und Mut, Neues auszuprobieren und das fortlaufend. Und zwar, wenn man die Einwohnerzahl des Landes insgesamt eben betrachtet, in einer Dorfmentalität letztendlich. Gar nicht so einfach, aber das ist der Geist der Gesellschaft, also in Richtung Offenheit. Und es geht eigentlich darum, permanent Grenzen zu überwinden und in der Kulturszene durch Performance, Konzerte und Ausstellungen.
Dorfmentalität, das können wir gleich nochmal überprüfen. Wir hören da ja gleich mal rein mit dir. Viele Clubs, viele Konzerte oder ist alles immer nur Björk und Nachfolgerin?
Also klar, gerade Björk und Sigur Rós, die wir jetzt auch am Anfang gehört haben, das sind natürlich die Kulturgüter, die Schätze der Musikszene und gleichzeitig entwickelt sich schon permanent Neues. Also es gibt zum Beispiel auch eine starke Drag-Queen-Szene und dadurch, dass vermehrt jetzt Künstlerinnen und Künstler aus anderen Kulturkreisen nach Island kommen, gibt es da eine rege Durchmischung, die der jungen Szene richtig gut tut.
Dann nähern wir uns jetzt mit Max Marian Unger der Szene der Insel beim Reykjavik Arts Festival.
So muss sich der leere Raum anfühlen. Nichts und unendliche Weite im selben Moment. Nur gleißendes weißes Licht, das den ganzen Körper umschließt und unmittelbar das Gefühl, aufgeladen zu werden. Eine meterhohe, begehbare LED-Muschel, darüber Lautsprecher. Jonsi öffnet die Augen tritt einen Schritt zurück und lächelt.
Wenn man in Island aufwächst, ist man daran gewöhnt, dass das Wetter die meiste Zeit hell bis dunkelgrau ist. Man geht bei Nieselregen raus und denkt, oh, das ist perfekt, es ist ein toller Tag. Aber dann fängt man an, mit der Band um die Welt zu reisen und stellt fest, es gibt tatsächlich schönes Wetter in anderen Teilen der Erde. Und dann kommst du zurück nach Hause und alle Lichter gehen aus. Im Januar, Februar, März ist das knallhart. Es ist einfach völlig dunkel. Alle sind dann schlecht gelaunt, das Wetter auch, und man bekommt diese klassische saisonale Depression. Deshalb habe ich jetzt die größte Antidepressionslampe der Welt geschaffen.
Seit über 40 Jahren macht Jon Thor Bergesson, kurz Jonsi, Musik. Seit 1994 als Sänger und Musiker der Band Sigur Rós, die neben der Musik von Björk das popkulturelle Erbe Islands ist. Jetzt, anlässlich des Reykjavik Arts Festivals, hat Jonsi seine erste Kunstausstellung Flut in Europa eröffnet. Sound-, Licht- und Geruchsinstallation in drei Räumen des Reykjavik Kunstmuseums in der Innenstadt. Dabei musste der 49-Jährige erst einen Weg finden, seine Kunst neuartig auszudrücken. Er streicht sich durch die kurzen grauen Haare.
Ich fange immer mit meiner Stimme an. Sie ist der Ausgangspunkt. Die menschliche Stimme ist so mächtig. Wenn ich jetzt rede, hörst du zu. Wenn du sprichst, höre ich dir zu. Und wenn jemand singt, hörst du mit allem auf und spürst nur noch. Die Stimme ist wie ein gerader, direkter Weg ins menschliche Herz, der direkteste, weil alles auf der Welt Schwingung ist.
Das Reykjavik Arts Festival bringt in Islands Hauptstadt alle zwei Jahre Kunst verschiedener Disziplinen und Länder zusammen. Es hat dabei den Anspruch, mit dem Mittel der Kunst auf Ungleichheiten innerhalb der isländischen Gesellschaft aufmerksam zu machen. Impulse für Veränderung zu setzen, die über die zwei Wochen Event hinauswirken. 5 Gehminuten vom Museum entfernt, einmal durch 12 Grad windigen Islandsommer, trifft Sigurdur Star Gudjonsson, alias Gugu Star, im Tanzsaal die letzten Vorbereitungen für seine heutige Show, 15 Minuten vor Auftrittsbeginn. Er möchte ein neues Bewusstsein in der jungen Bevölkerung schaffen und veranstaltet die Drag-Jugendnacht im Idno, einem Holzbau 1896 von der Reykjaviker Handwerkervereinigung als Theater gebaut und heute Treffpunkt der freien Szene. Der 31-jährige Siggi lässt für einen Moment die Regler des Mischpuls los und seinen Blick aus dem Fenster und über den See vor dem Gebäude schweifen.
Island ist im Allgemeinen sehr akzeptierend, offen und tolerant. Aber dann gibt es diese Bereiche in der Gesellschaft, in denen man sich nicht wohlfühlt, weil dort Homophobie herrscht, sich niemand für einen einsetzt. Natürlich gibt es diese Orte überall auf der Welt, aber Island hat diese glänzende Fassade, als wäre es ein feministisches und queeres Paradies, wo alles perfekt ist und die Natur einfach wunderschön. Leider ist das nicht so. Es ist ein Bild, was den Touristen verkauft wird. Und ich habe das Gefühl, dass wir wegen dieser Fassade nicht an den aktuellen Problemen arbeiten, weil wir uns weigern, sie als Realität zu akzeptieren.
Gugu Star startet seine Show. Erster Act, der 19-jährige Raun. Als Drag Queen mit schwarzer Perücke im Stil der Rocky Horror Picture Show geschminkt. Nach seinem Auftritt sitzt er im Backstage, Sigurdur neben ihm. Raun lächelt.
Als Autist möchte ich versuchen, die Unterhaltungsszene zu erweitern, damit mehr autistische Menschen und Menschen mit Behinderungen einen größeren Zugang zur Bühne haben, als es jetzt der Fall ist. Das kann deutlich mehr werden.
Und dieser Raum wird von Sigurdur geschaffen. Der 31-Jährige ist Begründer der Drag- und Queer-Szene Islands. Eine Szene, in der er klarmachen will, jeder Mensch kann sich als Drag ausdrücken, ob autistisch oder mit Beeinträchtigung. Eine Besonderheit sogar im diversen Island. Sigurdur fordert noch mehr Inklusion, noch mehr Sichtbarkeit und macht darüber hinaus auf Menschen aufmerksam, die aus anderen Ländern nach Island kommen, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. So etwa die mexikanische Tänzerin Juliana Palacios, die vor 8 Jahren nach Island kam. In ihrer Arbeit thematisiert sie die Einwanderergeschichte des Landes. Heute sind 20% der knapp 400.000 Einwohner Migranten. Juliana steht bei ihrer Ausstellungseröffnung vor einem riesigen Bildschirm. Ihrer Installation mit dem Titel »Hier bin ich zu Hause«. Darauf zu sehen, sie, tanzend in traditioneller mexikanischer Kleidung, einem bunten Poncho mit Bändern daran, inmitten isländischer Fjordausläufer.
And I am taking out ribbons from my poncho and placing on the floor.
Ich nehme die Bänder aus meinem Poncho und lege sie auf den Boden. Ein Geschenk für die Einwanderer, aber auch für die Einheimischen und meine Familie und Freunde, die ich jetzt hier habe. Es ist eine Art, mich bei diesem Ort zu bedanken, der mich aufgenommen hat. Am Anfang habe ich es nämlich gehasst. Es war schwer, weil ich nicht aus dem Schengen-Raum oder Europa komme. Ich hatte das Gefühl, dass ich als Mensch weniger wert bin als andere. Das war neu und grauenhaft, aber ich habe es geschafft. Ich fühle mich jetzt hier zu Hause.
I feel like it's home now. I feel like I build myself again.
Eine neue Situation, mit der sich Island erst noch arrangieren muss, Menschen aus anderen Kulturen zu integrieren. Asrún Magnúsdóttir sitzt eine halbe Stunde vor ihrer Show im Stadttheater von Reykjavík. Eine Gruppe Jugendlicher zwischen 16 und 21 Jahren um sie herum. Für ihre neue Arbeit bringt die 35-jährige Künstlerin junge Menschen auf die Bühne. Zum Programm Duets, also zu Paaren, jeweils mit einem Menschen mit und einem ohne Behinderung. Wie als Zusammenfassung des Reykjavík Arts Festivals schafft die Performance eine Verständigung, die weit über die Kulturwoche hinausgeht.
Es ist ein isländisches Lied, Viki Vaki. Es handelt davon, dass der Frühling wiederkommt. Es ist, als würden wir heilen, weil die Natur nach dem Winter wieder lebendig wird. Und jemand geht umher und sieht, dass das Gras grüner wird. Die Welt wird wärmer, die Sonne wird heller. Es ist, als wärst du lange unter Wasser gewesen, musstest deinen Atem anhalten und jetzt tauchst du wieder auf, lässt los und nimmst einen tiefen Zug. Und du weißt, du hast die Dunkelheit überstanden. Von jetzt an wird es besser.
Together with nature, we are healing. We did it.
Island klein und europäisch, fast Mitglied der EU, mit krasser Finanzkrise 2008. Wie sieht es derzeit aus? Wer regiert Island wie?
Also gerade ist das so eine Koalition aus der Grünen-Linken Partei, der wirtschaftsliberalen Unabhängigkeitspartei und der konservativen Fortschrittspartei. Also es wird gerade ausgelotet tatsächlich, wie offen Island in Zukunft bleibt, gerade zu den Themen, die jetzt ganz aktuell sind. Migration, also Arbeitsmigration aus dem Schengen-Raum, aber eben auch Asylsuchende aus aller Welt. Und dadurch ist eben auch ein neues Problem Wohnraummangel, gerade im Ballungsgebiet um Reykjavík. Und ein weiteres Thema ist wirtschaftlich betrachtet auch noch die anhaltende hohe Inflation, mit der Island zu kämpfen hat.
Das heißt, es gibt auch eine Migrationsdebatte auf Island, richtig?
Absolut, ja, ganz aktuell.
Du, Max, als Reisender, wie viel Politik, wie viel dieser Debatten hast du mitbekommen?
Schon relativ viel, weil die Gesellschaft eben nicht so groß ist und der Kontakt permanent. Im Wesentlichen eben zwei Themen, eben die angesprochene Thematik rund um die Migration und dann ganz groß tatsächlich der Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina. Da kritisieren ganz viele Isländer und Isländerinnen den Umgang ihrer Regierung. Damit heißt konkret, dass sie kritisieren, dass Island sich nicht klar gegen den, wie die Mehrzahl findet, gegen den Völkermord, den Israel an Palästina begeht, dass sie sich da nicht klar positionieren. Also unterm Strich ist es so, man sieht auch da, Island ist überhaupt nicht abgelegen. Alle Themen, die weltweit bewegen und stattfinden, finden genauso dort statt.
Ja, spannend. Nicht eine Debatte, die ja gerade überall stattfindet und auch, ja, wo wirklich zwei Seiten hart aufeinandertreffen, das eben auch in und auf dem kleinen Island. Island, ein kleines Land, seit über 100 Jahren unabhängig von Dänemark. Wir schauen mit Max Marian Unger auf den isländischen Nationalstolz.
Wir stehen gerade auf dem östlichsten Teil der nordamerikanischen tektonischen Platte, die nach Westen driftet. Und wenn wir 7 Kilometer nach Osten schauen, zu den Bergen, da bei der großen Schlucht, das ist der Beginn der nächsten tektonischen Platte, die sich nach Osten schiebt. Durch die Bewegung der Platten hat sich die Landschaft dazwischen zu einem gigantischen Grabenbruch geformt. Das ist der Ort, an dem die Menschen als Nation zusammenkamen. Zwischen dem Jahr 930 und dem Jahr 1798 versammelten sich hier jeden Sommer zwischen 500 und 4000 Menschen für gesetzgebende Sitzungen oder die Beilegung von Streitigkeiten. In diesen Jahrhunderten wurde das hier für 2 Wochen die Hauptstadt Islands.
Torfi Stefan Jonsson ist Chef des Thingvellir Nationalparks. Lächelnd breitet er die Arme aus, zum weiten Blick über die Ebene. Hier, in diesem heiligen Naturparlament Islands, wurde vor 80 Jahren, am 17. Juni 1944, Island zur Republik ausgerufen. Nachdem im Mai 95% der isländischen Bevölkerung via Volksabstimmung für die Auflösung des Unionsvertrages mit dem Königreich Dänemark gestimmt hatten. Politische Abgesandte aus der ganzen Welt waren da, um es zu bezeugen, und ungefähr 15.000 Isländer. Knapp 13% der damaligen Bevölkerung. Nun ist das 80 Jahre her und noch immer wird die Unabhängigkeit von Dänemark gefeiert. Heute, circa 1 Autostunde vom Nationalpark entfernt, in Reykjavik. Doch was bedeutet das eigentlich aktuell, unabhängig zu sein? Vom höchsten Punkt der Stadt aus ergießt sich ein Festzug hinunter ins Zentrum. Angeführt von Fahnenträgern mit Regenbogenflaggen auf den Wangen. Sjörun Asta Steinsdottir steht in traditioneller Tracht, in Grautönen und Silberschmuck, auf der Straße und lässt den Aufmarsch an sich vorüberziehen. Sie lächelt, schwingt ihren Rock und deutet auf ihre Tracht. It connects you to
the roots. Es verbindet mich mit meinen Wurzeln und ist sehr emotional, weil es von meiner Großmutter stammt. Es ist meine Möglichkeit, die Frauen zu ehren, die vor mir da waren. Isländisch zu sein bedeutet für mich vor allem eins, stolz zu sein. Ich bin auch stolz darauf, dass meine Kinder Isländer sind. Die Unabhängigkeit ist sehr wichtig für uns, denn weil wir so eine kleine Nation sind, haben wir immer Angst, dass wir in einem größeren Kontext nur wie beispielsweise eine kleine Stadt in Deutschland wahrgenommen werden. Wir hätten nicht so eine laute Stimme wie als unabhängige Nation.
Doch wie hat sich die Identifikation, isländisch zu sein, entwickelt und was lässt sich heute daraus ableiten? Gudmundur Halfdanarsson sitzt in einem Café 3 Straßen vom Festplatz entfernt und nippt an einem Tee. Der 68-Jährige ist Islands wichtigster Historiker in Bezug auf die Unabhängigkeit. Draußen, vor den Kaffeefenstern, tanzen gut gelaunte Menschen vorbei.
The whole idea in the Nordic countries of nationality is based on.
In den nordischen Ländern basiert die ganze Idee der Nationalität auf der Kultur. Damals versuchten die Dänen, eine Grenze zwischen sich und den Deutschen zu ziehen, sich zu unterscheiden. Das war ihr Hauptanliegen. Und in diesem Kampf bezogen sie sich sehr stark auf die altnordischen historischen Texte, vor allem die Poesie, um zu zeigen, wir haben diesen nordischen kulturellen Ursprung, der sich von dem kulturellen Erbe von euch dort drüben unterscheidet. Heißt, es gab ein kulturelles Erbe, was klar isländisch war, über das sich aber die Dänen profilierten und deswegen nie den Wunsch hatten, Island zu dänisieren. Gleichzeitig führte das dazu, dass die Isländer begannen, eine eigene Nation bildende kulturelle Identität zu entwickeln. Wenn es ein kulturelles Muster gibt, das uns geprägt hat, dann ist es die Tatsache, dass die meisten Menschen bis zum 20. Jahrhundert auf Bauernhöfen aufwuchsen. Die isländische Gesellschaft basierte auf getrennten Einzelhöfen mit äußerst strenger Disziplin. Und das hat sich gehalten. Es ist eine sehr starke Gemeinschaft nach innen. Aber es kann sehr schwer sein, in sie einzudringen.
Zehn Busminuten vom Café entfernt, im weiten Innenhof eines Freilichtmuseums, steht Atli Freier Hildason in einem weiten Kreis aus Menschen. Er gibt Anleitung zu Tanzschritten. Alle sind in traditionellem Kostüm. Auch Sjörun Asta in der Tracht ihrer Großmutter ist dabei.
Leute!
Atli ist Folklorist und Ethnologe. Er forscht zum kulturellen Erbe Islands. Gerade in der aktuellen Zeit, in der viele versuchen, eine Deutungshoheit über das Thema zu haben, nicht einfach. Der 25-Jährige sitzt zwischen zwei Tänzen in der Wiese. Unerwartet scheint die Sonne auf den Hof.
Those dances are these circle dances with a lot of lyrics and singing, and they're based around ideas of the manuscripts.
Diese Tänze sind jene Kreistänze mit viel Text und Gesang, die auf unsere alten Schriften, auf die Sagen und Poesie zurückgehen. Warum der Tanz vereint? Wir leben in einer Zeit, in der die Bedeutung des kulturellen Erbes und der Geschichte zuzunehmen scheint. Es geht nicht so sehr um Nationalität, sondern eher darum, mit den Ahnenmüttern und Vätern in Verbindung zu stehen. Um die Identität des Einzelnen, ganz individuell. Das hilft zu verstehen, welche Bedeutung Verwurzelung hat. Wenn Menschen aus anderen Kulturen nach Island ziehen, bringen sie ihr kulturelles Erbe mit. Und wenn ich selbst mit meinen Wurzeln in Kontakt bin, verstehe, warum es wichtig ist, sie zu zelebrieren, dann verstehe ich auch, welche Bedeutung sie für andere haben. Und das ist der Punkt, an dem es gesunden kann.
Und darin liegt die Chance Islands, einen weiten, empathischen Blick zu behalten, wie es das Land bei so vielen Themen hat. Und dadurch ein Beispiel zu sein für das restliche Europa. Ein Beispiel dafür, sich wieder zu öffnen, nach innen zu schauen, weicher zu werden.
Max, wie viel Zeit braucht man für Island? Wie viel für die Hauptstadt Reykjavik? Wie viel für die große Vulkan-Rundtour?
Also insgesamt würde ich sagen, so 2 bis 3 Wochen für Gesamt-Island inklusive der großen Vulkan-Rundtour. Für die Hauptstadt gern so 4 bis 5 Tage. Denn mir ist aufgefallen, gerade so hinter grauer Architektur verbergen sich sehr oft sehr schöne Schätze. Und insgesamt gesprochen, vielleicht unabhängig von persönlicher Reisemotivation, gern sehr viel Zeit mitbringen.
Und ein dickes Portemonnaie, nicht, oder? Also ich habe immer wieder gehört, dass gerade Reykjavik ziemlich teuer ist. Wie war dein Eindruck?
Ich stimme dir zu.
Also teuer, Geld muss man haben dafür. Ja, cool. Mit Max Marian Unger haben wir Island kennengelernt und einige Aspekte wirklich ein bisschen näher gebracht und auch mal zu den Vulkanen geschaut. Max, ich danke dir.
Vielen Dank, Udo. Tschüss.
Tschüss, Max. Und das war Zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Karin Huxdorf, Paula Drexlin, Konrad Winkler und Udo Schmidt.
Von NDR Info.